der Palliatheker. Palliativimpulse vom Profi.
Das Hauptproblem ist die Angst der Angehörigen, dass einfach die Situation durch das Aussprechen eventuell häufig ja auch Hand in Hand gehend eine Depression verstärkt, eine Unruhe verstärkt und natürlich die eigene Angst und die Unsicherheit. Ich muss die Fragen dann auch dauernd aushalten.
Hallo, hier ist wieder der Palliatheker, Palliativimpulse vom Profi. Mein Name ist Dr. Stefan Kostschewa vom Institut für Palliative und Gerontopsychiatrische Intervention aus Mülheim an der Ruhr. Das Bestattungswesen ist in den letzten Jahrzehnten mächtig in Bewegung geraten. Viele Innovationen haben sich hier ergeben. Eine sehr spannende Entwicklung zeigt sich vor dem Hintergrund, dass aus der Praxis öfters angefragt wird, ob es Sinn macht, einen Demenzbetroffenen mit zur Beerdigung zu nehmen. Hier scheinen die Teams vor Ort doch sehr unterschiedliche Empfehlungen, zum Beispiel an Angehörige, weiterzugeben. Zu dieser Fragestellung habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen. Sie ist eine demenzfreundliche Bestatterin und kann mir sicher meine Fragen beantworten. Hallo Frau Givert-Schäfer.
Hallo.
Bitte stellen Sie sich doch mal ganz kurz eben vor, wer sind Sie und was machen Sie so?
Also mein Name ist Jutta Givert-Schäfer, ich komme aus Bergkamen, arbeite dort im Bestattungshaus Schäfer-Kretschmer, arbeite als Bestatterin und als Trauerbegleiterin und habe mich eigentlich jahrelang erst auf die Unterstützung von Familien und Kindern konzentriert, aber in letzter Zeit halt zunehmend einfach auch aus dem Bedarf heraus um demenzfreundliche Bestattung gekümmert.
Okay, wie haben Sie den Bedarf gespürt, gemerkt?
Es wird zunehmend von den Angehörigen an uns herangetragen, dass es demenzerkrankte Angehörige gibt.
Okay.
Und eine große Unsicherheit darüber besteht, wie man halt damit umgehen soll.
Ah, okay. Okay, und das haben Sie sich dann zur Aufgabe gemacht?
Wir haben die eigene Unsicherheit gemerkt. Mhm. Also auch wir waren ja quasi über diese Anfragen anfangs so ein bisschen verunsichert und haben auch im Team darüber gesprochen. Als wir dieses Angebot gesehen haben in einer Fachzeitschrift über Bestattungswesen, dass es eine Ausbildungsmöglichkeit gibt zur demenzfreundlichen Bestattung,
okay,
haben wir uns da mit einer Kollegin zusammen direkt angemeldet, haben in Berlin dann ein zweitägiges Fachseminar besucht und sind froh und haben unheimlich viele Informationen dazu bekommen.
Okay. Wie ist denn überhaupt die Bezeichnung demenzfreundliche Bestatter? Ich hoffe, das ist richtig von mir zitiert. Wie ist das denn überhaupt entstanden?
Die Bewegung selber kommt aus Holland. Wie viele Dinge, die sich hier in Deutschland so ein bisschen verändern. Holland, wie wir immer sagen, beerdigt einfach so ein bisschen bunter.
Okay, das stimmt.
Und dort ist ein sehr engagiertes Ehepaar, unter anderem mit der Frau Sibylle Wetzel, die auch aus dem eigenen Bedarf heraus sich mit der Alzheimer-Gesellschaft in Holland da, ich glaube, tatsächlich so audiodidaktisch fortgebildet haben über 5 Jahre ein Pilotprojekt dann gestartet, um das wirklich auf ganz fundierte Füße zu stellen, in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft.
Okay.
Und seit 2019 kann man das jetzt halt auch in Deutschland machen. Also wir waren, glaube ich, unter den ersten 10, die dann fortgebildet wurden.
Yeah.
Und der Ausbildungsteil ist tatsächlich auch in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Es gibt also erst so ein Basiswissen, was ist Demenz, wie kann man das Ganze erstmal rein medizinisch-gesundheitlich einordnen, und der zweite Teil bezieht sich dann wirklich erst auf unsere Arbeit.
Okay. Deswegen meine Frage wäre jetzt, wie wird man denn überhaupt demenzfreundlicher Bestatter?
Was muss ich machen? Fortbildung, ne? Ja, es geht tatsächlich über Fortbildung. Ich glaube auch in unserem Beruf, ich meine, wir haben viele Fachbereiche, gehört aber jetzt das Wissen über die Demenz und die ganz konkrete Umsetzung für die Familien ja auch nicht zum Alltag. Wir bekommen oft nur einen Hinweis, da gibt es jemand in der Familie, häufig ist es ja ein Ehepartner bei älteren Menschen, der dann betroffen ist. Aber die Angehörigen sind sehr unsicher, und sollte derjenige auch in einer Pflegeeinrichtung sein, merken wir auch, selbst das Pflegepersonal ist immer ganz unsicher. Das Thema Tod verunsichert generell, nicht nur zu dem Thema. Und da ist so ein großes Vakuum. Eigentlich möchte jeder den Betroffenen schützen. Und das heißt es immer automatisch, nicht einbeziehen, nicht sagen.
Genau.
Das ist immer identisch mit allen Sachen, die Angst machen.
Ah, okay.
Okay. Und wir versuchen das halt aus dieser Ecke rauszukriegen, aktiv auch anzusprechen. Ja. Wenn wir die Chance haben zu hören, dass es da jemand gibt. Okay. Manchmal haben wir das Pech, dass wir es tatsächlich auch erst im Laufe der Begleitung mitbekommen. Das ist dann natürlich schwierig, aber oft ist es auch schon beim Erstgespräch Thema. Hm.
Okay, vielleicht einfach nur zur Orientierung. Wo finde ich denn hier meinen nächsten demenzfreundlichen Bestatter in meiner Nähe?
Also es gibt tatsächlich inzwischen, Gott sei Dank, auf der entsprechenden Homepage für demenzfreundliche Bestattung, das kann man so eingeben, so eine Art Landkarte, eine deutsche Landkarte, und man kann dann gucken, ob in seinem oder wo im eigenen Bereich tatsächlich jemand in der Art arbeitet. Oder ansonsten, falls man es über die Landkarte jetzt nicht findet, dort auch einfach direkt anfragen. Mhm. Also man ist verlinkt, also wenn man einmal diese Fortbildung mitgemacht hat, man ist ja auch zertifiziert hinterher, dann ist man dort auch zu finden.
Ah, okay, ist doch gut zu wissen. Jetzt mal ganz konkret, was empfehlen Sie Angehörigen oder Pflegeteams, wenn diese fragen, ob es Sinn macht, einen Demenzbetroffenen mit zur Beerdigung zu nehmen? Das ist ja der Klassiker.
Ja, klar.
Was empfehlen Sie denn da?
Das ist, so wie die Demenzerkrankung an sich, tatsächlich sehr individuell. Man kann das schwierig oder nur sehr schwer über einen Kamm scheren. Wichtig ist für uns tatsächlich erstmal rauszuhören, also wie eng ist die Verbindung des Demenzerkrankens zu dem Verstorbenen. Also es ist ja ein Unterschied, ob es ein Ehepartner ist oder eine entfernte Cousine. Das ist bei anderen Sachen auch so. Aber dann ist für uns wichtig, in welchem Stadium der Demenz befindet sich jemand. Also welche Möglichkeiten haben wir tatsächlich noch, jemanden zu begleiten oder mit einzubeziehen.
Okay.
Und je weiter fortgeschritten die Demenz ist, desto kleinschrittiger und desto, sagen wir mal, individueller muss auch dann die Möglichkeit und das Einbeziehen sein. Das kann, wenn es noch am Anfangsstadium ist, tatsächlich dieses gemeinsame Begleiten auch zur Trauerfeier sein, wenn jemand das noch kann. Aber es kann auch sein, dass man in das Heim, in die Pflegeeinrichtung, in die Wohnung muss und dort einfach eine kleine Erinnerungsfeier macht. Man kann im letzten Stadium teilweise vielleicht auch wirklich nur noch so ein Trauerflorenbild machen, sodass die eigene Wahrnehmung vielleicht nochmal unterstützt wird. Das Hauptproblem ist die Angst der Angehörigen, dass einfach die Situation durch das Aussprechen eventuell häufig ja auch Hand in Hand gehend eine Depression verstärkt, eine Unruhe verstärkt und natürlich die eigene Angst und die Unsicherheit. Ich muss die Fragen dann auch dauernd aushalten.
Yeah.
Also nichts sagen ist oft gefühlt einfacher.
Ja, yeah, okay.
Aber das, was wir so als ersten Satz, was wir tatsächlich auch so in der Fortbildung, fand ich so als Kernsatz gut mitnehmen konnten, ist, dass halt der Kopf dement wird, aber nicht das Herz, nicht das Gefühl. Und man tut jemandem keinen Gefallen, indem man ihn belügt, was verheimlicht. Er merkt die Unruhe der Angehörigen sowieso. Also häufig bekommen die ja mit, dass was nicht stimmt. Und bisher ist es häufig so, dass dann tatsächlich Geschichten erzählt werden. Jemand ist verreist, der ist im Urlaub, der kommt nochmal irgendwann.
Okay.
Der Hoffnung, der vergisst es tatsächlich und fragt nicht mehr. Aber dieses, also nicht mehr formulieren können dieser Dinge, heißt nicht, dass das Gefühl nicht merkt, da kommt jemand nicht mehr oder ich vermisse ihn. Und wir ermuntern die Angehörigen vorrangig tatsächlich daran, ehrlich zu sein, auch untereinander dadurch offener zu bleiben. Weil wir haben es tatsächlich in der Praxis sehr häufig, dass aktiv darum gebeten wird, im Bekanntenkreis zu lügen.
Okay.
Ja? Das heißt, es ist auch so ein Gebilde dann an Unwahrheiten, die das sehr schwierig macht für alle.
Okay. Ist auch sehr anstrengend.
Super anstrengend.
Das muss ja auch ständig aufrechterhalten bleiben.
Es braucht sich ja nur einer verplappern. Und was wir tatsächlich haben, es wird von der Familie praktisch das Motto ausgegeben, bitte nicht sagen. Wir haben erzählt, derjenige ist im Urlaub, ist verreist. Und die nächsten, ich sage jetzt mal gerade so in Pflegeeinrichtungen, die noch so ein bisschen fitter sind, lesen die Sterbe, dann zeigen und sagen, ach Mensch, tut mir aber leid, dass dein Mann gestorben ist.
Ja,
und solche Geschichten passieren.
Ja.
Also das ist ganz bitter.
Ja. Okay, und daraus entsteht natürlich dann auch Enttäuschung auf Seiten des Betroffenen.
Also wenn die Angehörigen quasi nicht ehrlich sind, also wenn man denen nicht trauen kann, und das geht ja viel auch um das, wem dann?
Ja.
Dem Pflegepersonal dann erst recht nicht mehr.
Ja gut, ich kenne das jetzt aus einer Studie aus den 90er Jahren. Da hat, glaube ich, der Professor Bickel festgestellt, dass für ungefähr, bei den Pflegeheimbewohnern zumindest, dass für 80% der Pflegeheimbewohner die Mitarbeiter die Hauptbezugspersonen geworden sind.
Also die Angehörigen sagen uns, und das ist eben von daher eine wichtige Schnittstelle, fast immer, wir sprechen dann nochmal mit den Schwestern, mit den Pflegern. Und wenn die natürlich dann selber auch durch ihren vielleicht auch zeitlichen Stress sagen, ach Mensch, ne, ist jetzt vielleicht nicht die günstigste Woche und wir müssten oder wir würden die auch gerne einbeziehen, aber das sind die Bezugspersonen. Die können abschätzen, hat der oder die jetzt einen guten Tag oder eher einen schlechten. Wartet man tatsächlich einfach nochmal so die Tagesform ab oder begleitet man ihn vielleicht oder sie zu einer Trauerfeier einfach, weil dann mehr Ruhe auch da ist. Das ist natürlich auch auf dem Alltag schwer abzubilden.
Yeah.
Also da müsste man enger auch Hand in Hand arbeiten, dass der Kontakt dann da ist. Und das funktioniert aktuell leider noch viel zu wenig.
Ja, ich habe aber aus dem Statement vorhin auch gehört, Sie beraten also nicht nur Angehörige, sondern auch Pflegeeinrichtungen. Treten die denn an Sie heran?
Bisher nicht. Also da ist ein großes Vakuum, was das Thema angeht. Ich denke, wir haben häufig schon mal eher Pflegefachkräfte da, die mit der Situation klagen müssen, es versterben halt immer wieder Bewohner, also die mit dem Thema Tod und Trauer umgehen wollen. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Geht bisher tatsächlich, also zumindest haben wir es bisher nicht erlebt, wenn wir nicht aktiv werden, von einer Seite kommt da bisher nichts. Ich glaube, das ist eine große Unsicherheit und Angst.
Okay.
Also man muss da schon sehr aktiv wirklich dann auch die Familie ermutigen und zu sagen, wir sind ansprechbar, wenn sie möchten, setzen wir uns in Kontakt.
Okay.
Aber häufig ist die Familie einfach schon froh, so ein paar Handreichungen zu kriegen.
Ja.
Die wenigsten trauen sich dann tatsächlich aktiv was zu machen. Also ich bin inzwischen schon froh, wenn ich die Familie ermuntern kann, auf kurzer oder langer Sicht, das kommt jetzt so ein bisschen auf das Zeitfenster an, wenigstens den Betroffenen die Wahrheit zu sagen. Das ist für uns schon immer ein großer Erfolg. Und ich weiß, sie sagen wenigstens irgendwann, ist jemand verstorben. Ja. Aber dass sie dann auch noch aktiv mit überlegen, wie man jemand einbeziehen kann, das ist sehr, sehr mühsam. Ich glaube, es liegt zum Teil aber auch an der unglücklichen Situation, dass diese Bestattung ja in einem sehr engen Zeitraum stattfindet. Also 10 Tage, die man Zeit hat, ne, um eine einäscherungene Beisetzung und sowas zu planen, stresst die Angehörigen auch
nochmal. Okay.
Und das Zeitfenster macht es nicht einfacher.
Nee, das stimmt.
Und viele nutzen dann die Situation zu sagen, hinterher machen wir das dann in Ruhe. Ist natürlich doof, ich kann die Beerdigung nicht wiederholen. Also es ist viel verloren dann.
Richtig.
Immer ein kleiner Schritt.
Ja, deswegen kann ich aber auch nachvollziehen, ne, wenn so die Idee ist, ey, hier müssten eigentlich die stationären Pflegeeinrichtungen schon im Vorfeld aktiv werden, einfach um dieses Angebot wissen, weil ungefähr 70% der Pflegeheimbewohner haben eine Demenz.
Ja, klar. Und das nimmt ja zu.
Ja, und ich kriege das auch in meinem Fortbildungsgeschehen mit, dass ich immer wieder auch mal gefragt werde von Seiten der Mitarbeiter, immer, wie sollen wir uns denn verhalten? Ja, also da scheint es ja schon auch einen Wunsch zu geben.
Ja.
Gibt es denn auch aus Ihrer Perspektive Situationen, wo es keinen Sinn macht, einen Demenzbetroffenen mit zum Beispiel zu einer Beerdigung zu nehmen?
Wenn die Angehörigen das Thema selber nicht annehmen, wenn die tatsächlich schon mit dem Tod, dem Versterben, mit der Situation schon überfordert sind, plus der Demenz des Betroffenen, dann kommen wir so ein bisschen in den Zwiespalt zu sagen, es nutzt nichts, wenn im Endeffekt alle dann hinterher völlig zusammenbrechen. Und am Ende sind, dann macht es tatsächlich Sinn zu gucken, welche Zeitabfolgen. Oder, und da wäre es eben gut, wen kann ich noch ins Boot nehmen, um die Angehörigen zu entlasten. Ja, da wäre zum Beispiel das Pflegepersonal oder Verwandtschaft, Freunde, die nicht ganz so nah an dem, Umstand des Versterbens betroffen sind. Das wäre hilfreich, aber das ist natürlich immer schwierig, weil man sehr viel in dieser kurzen Zeit mit Angehörigen dann auch wirklich klären muss. Hilfreich wäre es tatsächlich, wenn diese Situation im Vorfeld einfach schon angesprochen werden kann. Und da wäre die Vernetzung mit den Pflegeheimen oder diese schon extrem hilfreich.
Ja.
Weil also dann kommt sie auch nicht plötzlich.
Ja.
Das haben wir ja immer.
Also wer mir jetzt gerade noch aufploppt, so im inneren Auge, das ist natürlich, sind das die Hospizdienste auch, ne?
Ja.
Weil die mitunter selbst in den Pflegeheimen ja auch ein Stück weit involviert sind.
Ja. Also wir haben da gute Zusammenarbeit, wenn es zum Beispiel mit den Kinderhospizen, weil Eltern da tatsächlich viel aktiver sich mit der Situation auseinandersetzen. Ich glaube, dass Eltern oder betroffene Familien mit der Demenzsituation noch ganz anders überfordert sind, weil die Krankheit noch so viele Probleme in Familien macht. Also ein Kranker, der über längere Zeit an Krebs schon so ein bisschen dahin sieht, oder ein Kind, was in einem Hospiz betreut wird, da ist eine Stationsabfolge, die kann ich mitgehen. Aber diese Demenz Stressangehörige in den Familien extrem.
Ja.
Ne, vom Ablehnen der Krankheit, über Nichtverstehen der Krankheit, mit der Pflegesituation selber tatsächlich sehr überfordert zu sein und sich dann noch vielleicht sehr theoretisch mit dem späteren Sterben auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, eine Überforderung der meisten Angehörigen.
Okay, also wäre schon ganz sinnvoll, wenn es da jemand von Fachseite gäbe, der wie so ein, ja, so ein Case-Manager so ein bisschen dann die Angehörigen in die Hand nimmt und sagt, immer die Möglichkeit hätten wir das und das gibt es auch. Okay. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt mal die Teams vor Ort mal ganz gezielt ansprechen, ne, wir sind zum Beispiel gerade jetzt hier in der stationären Einrichtung in Antoniushaus. Was können Teams tun, um entsprechende Anfragen durch zum Beispiel Angehörige angemessen und richtig zu beantworten? Also wie können Teams sich jetzt vorbereiten auf den Tag?
Also ich denke, Schritt 1 wäre tatsächlich, dass sie selber sich mit ihrem jeweils ortsansässigen, wenn die interessiert sind, oder von der Karte her ortsnahen Bestatter zusammensetzen und vielleicht tatsächlich einmal eine kleine Schulung zu machen, wie kann man da zusammenarbeiten. Und dass sie dann Angehörigen, wenn es tatsächlich soweit ist, einfach ganz gezielt dieses Hand in Hand und dieses Netzwerk auch anbieten können. Sie müssen selbst erstmal wissen, wie funktioniert es denn in der Praxis, denn wenn man sie mit einbeziehen kann, das wäre eine extreme Entlastung für die Angehörigen.
Ja. Okay.
Die kennen den Angehörigen oft besser als die zu Besuch kommen.
Die richtig.
Wissen einfach um die, ne?
Richtig.
Tagesform etc.
Ja. Also es gibt schon erste Pflegeheime, die jetzt zum Beispiel sogenannte Palliativbeauftragte haben. Also dieses Haus hat zum Beispiel auch einen. Ja, und das ist schon mal so eine erste Ansprechfigur. Genau. Aber derjenige oder diejenige müsste natürlich auch um dieses Angebot wissen.
Ne? Wenn derjenige, der in dieser Pflegeeinheit ist, tatsächlich, und wie gesagt, es sind hier 70% demenzkrank ist, sollte man vielleicht auch tatsächlich überlegen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ob man auch nochmal Flyer oder diese Dinge macht, um auch darauf aufmerksam zu machen, da gibt es Hilfe hinterher.
Ja, das stimmt. Ne?
Dass
das
die
stimmt.
auch selbst entscheiden, wann gucke ich mir das an, wann lese ich das. Es gibt ja wahrscheinlich immer so Infotafeln, wo so ein bisschen Material ist. Dass diese Heime das einfach auch zusätzlich, so wie andere Pflegedienste und Serviceleistungen, einfach auch mit ins Spiel bringen. Dass es viel selbstverständlicher wird. Man kann da auch mal im Vorfeld schon mal drüber nachdenken und drüber reden.
Ja. Wo Sie das jetzt gerade so sagen, Sie haben von der Landkarte gesprochen, die es im Internet schon gibt. Wenn ich das als Stichwort eingebe in die Suchmaschine, gibt es da auch so ein bisschen Erklärtext schon?
Also die Seite ist es ist noch so ein bisschen zwiegespalten, finde ich. Die Seite ist schon so aufgemacht, dass es eigentlich vorrangig auch diese Fort- und Ausbildung so ein bisschen bewerben soll. Okay. Aber über diese Seite erfährt man, was werden überhaupt für Dinge auch betrachtet und auch um was geht's. Und damit hat mich auch gleichzeitig wieder so ein bisschen...
Aber sind die Texte...
Die Information geht, glaube ich, sogar fast mehr in Richtung in Richtung Alzheimer-Gesellschaft, die dann einfach auch für den Betroffenen oder für die Familien ausgelegt sind. Diese Seite ist halt wirklich auch um beruflich da voranzukommen.
Ah, okay. Also das wäre ja so meine Frage, ob man da sich eventuell Texte runterladen könnte, sagen wir mal, um so einen kleinen Informationsflyer in dem Pflegeheim zu erstellen, dass man da schon so eine Vorlage hat. Aber das wird man wahrscheinlich selber dann stricken müssen.
Ich glaube, die muss man selbst erstellen. Aber ich habe da jetzt die Tage auch drüber nachgedacht, als wir uns kurz geschlossen haben, ob man mal tatsächlich die aus Holland, die Dame, die Frau Wetzel mal anspricht, ob die nicht sowas schon haben, was man einfach auch adaptieren kann. Dass man das gar nicht ganz neu aufzäumt.
Ja.
Es kann gut sein, dass die da schon mit arbeiten. Ja. Hier ist es halt noch in Kinderschuhen. Das ist einfach so.
Ach ja, aber selbst mit Kinderschuhen kann man laufen lernen. Ne?
Das ist ein Anfang auf jeden Fall.
Sehe ich auch so. Ja, ich glaube, das war auch eine gute Initialzündung, jetzt die Informationen. Von meiner Seite aus würde ich mich allerherzlichst bedanken für die vielen Infos. Ich glaube schon, dass wir den einen oder anderen damit erreicht haben. Erstmal für die Infos, Frau Giewurz-Schäfer, allerherzlichen Dank.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Palliativ-Ticker. Palliativimpulse vom Profi.